Der Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Hallo liebe Eishockey-Freunde, mit diesem wunderschönen Gesang beginnen wir heute unsere Podcast-Folge, denn es ist uns gelungen. Die Adler sind eingezogen ins Halbfinale der DEL Playoffs 2023. Das ist erstmal das schönste Gefühl, was uns heute in dieser Folge bewegen wird. Wir wollen ein bisschen zurückgucken aufs Viertelfinale. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Die Emotionen sind ja wirklich auf und ab. Und was das eigentlich bedeutet für natürlich nicht nur die Fans, sondern auch für so einen Spieler. Wie fühlt sich das an? Wie muss man damit umgehen? Wie schafft man das vielleicht auch, seine Nerven zu behalten in so einer Situation? Das wird uns Ulle heute in der Folge erklären. Dann gucken wir nochmal auf die andere Begegnung, die noch stattfindet, nämlich Wolfsburg-Straubing. Prognostizieren ein bisschen, wer da vielleicht weiterkommen könnte ins Halbfinale noch. Es stehen ja schon fest München und Ingolstadt. Und da wollen wir heute natürlich am Ende dann auch nochmal drauf gucken, was erwartet uns da, was haben die Adler schon richtig gemacht, was müssen wir vielleicht noch ein bisschen lernen, bis es dann ins Halbfinale geht. Für euch wie immer auf dem Eis, auch in dieser Folge stehen Adler-Reporter Antti Soramies und Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Viel Spaß!
In den Playoffs muss man seine Emotionen völlig im Griff haben, egal was passiert. Man führt, man gerät in Rückstand, behalte deine Emotionen unter Kontrolle. Aber das, was am letzten Wochenende passiert ist, Anti, da kann man sagen, man muss sich von seinen Emotionen völlig tragen lassen, mitreißen lassen, den Schwung mitnehmen. Also so viel Emotion, da ist ja fast das Hallendach weggeflogen in der SAP Arena. Diese Welle muss man emotional definitiv mitreiten, Anti, oder?
Ja, total. Also es ist einfach Wahnsinn, was da passiert ist. Das kann man gar nicht, wenn du es nicht erlebt hast, dann kann man es gar nicht in Worte beschreiben. Also wenn ich es mal so sagen darf, ich meine, ich bin ja am Spiel selbst nicht beteiligt, sondern ich sitze da, muss das Spiel den Menschen oder darf das Spiel den Menschen nahe bringen, die es eben nicht schauen können im Radio. Und ich habe ja nie auf dem Level Eishockey gespielt, dass ich da um solche Meisterschaften mitgespielt hätte oder so. Von daher muss ich sagen, ist es natürlich nochmal was. Man kann sich's nicht vorstellen, was in Spielern abgeht in solchen Situationen. Aber ich komme vielleicht ganz nah dran, wenn ich das so als Kommentator dann sehe. Ich muss sagen, nach dem Spiel am Freitag war es bei mir so, dass ich, als das Spiel vorbei war, ich das Mikrofon ausgemacht habe, das Headset abgenommen habe, da saß ich erstmal da und habe so die Arme hinterm Kopf verschränkt und ich musste erstmal klarkommen. Du bist so leer plötzlich nach so einem, du bist emotional so gefordert gewesen nach so einem Spiel, dass du so leer bist, dass du erstmal nichts machen kannst. Ich konnte mein Zeug nicht zusammenpacken. Ich saß da, beziehungsweise bin dann aufgestanden, bin dann so hin und her gelaufen und habe erstmal atmen müssen. Und dann stelle ich mir vor, was geht in dem Spieler vor? Du bist quasi eigentlich in der Situation, dass du Spiel Nummer 4 verloren hast. Dann hast du noch ein paar Minuten Zeit, dann in der letzten Minute gleichst du aus und gewinnst in der letzten Minute das Ding noch. Also was für ein Ritt das ist für einen Spieler. Vielleicht kannst du dann ganz kleines bisschen uns alle auf diesen Ritt mitnehmen. Also ich bild mir ein, das mir ein ganz kleines bisschen vorstellen zu können, weil es am Freitag für mich wirklich so, du bist emotional so leer, du kannst nichts mehr machen. Du bist einfach da, du musst aufpassen, dass du nicht anfängst zu heulen, ohne Scheiß.
Das ist emotional, glaube ich, vergleichbar mit dem, was damals auch im Ausgleichstreffer in der Viertelfinalserie gegen die Löwen Frankfurt mit 59-59 passiert ist. Was da du hoffst, du bangst, du hast natürlich schon Spiele erlebt, wo du es nicht ausgleichen konntest, wo du so ein bisschen abgewunken hast. Anti, erinnern wir uns zurück, Spiel 1 gegen die Kölner Haie, 0-4 in der SAP Arena, wo viele schon gesagt haben, ah, das wird nichts, das gibt überhaupt nichts. Ich selbst war überrascht von dem positiven Auftritt der Haie bei Spiel 1. Aber wie die Adler sich da zurückgekämpft haben und dann gehst du wirklich in dieses Spiel 5, beide Teams noch kein Heimspiel gewonnen. Und du weißt, wenn du die Serie gewinnen willst, du musst ein Heimspiel gewinnen. Und du bist wieder zurück, du läufst dem Rückstand hinterher und schaffst es wirklich in der letzten Minute, 30 Sekunden, ich glaube 31 Sekunden vor Schluss, gleichst du die Partie erstmal aus. Und das ist ja schon mal befreiend, da fällt dir ja schon einiges an Last ab. Und dann dieser emotionale Treffer ein paar Sekunden später, mit dem du das Spiel gewinnst, das ist was, das katapultiert dich nach oben. Das katapultiert dich emotional, gefühlstechnisch nach oben. Das ist eine Bestätigung von deiner investierten Arbeit. Das ist das Ergebnis, was du dann erzielst, wo du ganz genau weißt, ein paar Meter weiter nach links auf der Gästebank, da sinken jetzt einige Köpfe ganz, ganz tief nach unten. Und da weißt du, du hast einen Moment kreiert, bei dem sich, da bin ich mir hundertprozentig sicher, und gestern haben wir es dann auch in Spiel 6 gesehen, die komplette Mannschaft nicht erholen kann. Also du hast Trainer, die dann die Mannschaft versuchen müssen, wieder mental aufzubauen, die richtigen Worte zu finden. Du hast Jungs in der Kabine, die wieder voranschreiten wollen auf der Bank, wo du gerade ein Spiel verloren hast. Aber Anti, da kannst du dir sicher sein, da ist nicht jeder an Bord. Da sitzen ein paar, die sagen, ach du Scheiße, die verdauen das so schnell nicht. Und du hast ja gerade mal weniger als 48 Stunden Zeit, das zu verarbeiten. Und deswegen, Andi, habe ich gesagt, du musst deine Emotionen im Griff kriegen. Aber wenn du so eine Welle erwischt, wie die Adler das kreiert haben in dieser letzten Spielminute, das ist eine Welle, bei der konnte der Hai nicht mitschwimmen. Da ist der Hai leider von dieser Emotions- und Euphoriewelle erschlagen worden, weil da ist auf der Mannheimer Bank jeder aufgesprungen. Da ist jeder mit aufgestiegen auf diese Emotionswelle. Das war wirklich, wirklich unfassbar. Und das war für mich auch der entscheidende Punkt, der Genickbruch der Haie. Eben diese letzte Spielminute, wo die Adler einfach gesagt haben, da kann jetzt kommen, was will. Wir können wieder in Rückstand geraten. Wir können in Führung gehen. Also von diesem, ich nenne es mal Gänsehautfaktor, kriegt uns keiner mehr runter. Zumindest in dieser Serie. Und das haben sie dann ja auch in Köln unter Beweis gestellt und haben das Ding jetzt nach 6 Spielen zugemacht.
Ja, genau. Also das ist dieser Riesenspagat. Und da ist, glaube ich, genau das, was du brauchst. Da kommt dann auch die Erfahrung ins Spiel. Du brauchst diese erfahrenen Spieler, die dir da helfen, deine ganze Gefühlswelt zu sortieren. Weil die muss ja atemberaubend oder in einem atemberaubenden Tempo hoch und runter gehen. Und entsprechend musst du das irgendwie kanalisieren können und auch einordnen und einsortieren können, was da passiert. Also von daher, das ist auch ein Zeichen einer Spitzenmannschaft, das muss man sagen. Das ist ja nicht den Adlern geschenkt worden, dieses Halbfinale, was sie jetzt erreicht haben. Und wir gehen ja gleich ein bisschen näher auf alles ein, also auf die Konstellationen und so weiter. Aber das ist ja nicht geschenkt worden, sondern das haben sie erspielt, das haben sie erzwungen. Und das ist schon was, wo du siehst, das ist eine Spitzenmannschaft, die auch vielleicht, und jetzt kommen wir dahin, was haben die Leute geschimpft, was war man enttäuscht darüber, wie das Ende der Hauptrunde abgelaufen ist. Du hast 5 Niederlagen in Folge gehabt, du hast einige Wochen kein einziges Spiel in regulärer Zeit gewonnen, bist du wirklich so durch ein Tal der Tränen gelaufen. Und ja, da hieß es so, manche, ich habe Leute sagen hören, ich hoffe, dass die Saison bald vorbei ist, so ein Scheiß, ich kann mir das nicht mehr angucken und so weiter. Und dann spielst du die letzten beiden Spiele der Hauptrunde gut und dann kommst du in die Playoff und enttäuschst wieder im ersten Spiel. Und dann geht's wirklich los, du findest dich wieder, spielst richtig gute Spiele, hast einen guten Gegner, das darfst du nicht vergessen. Und dann hast du, glaube ich, als Team so alles mitgemacht, was du mitmachen musst, um dann dieses vierte Spiel dann zu Hause so zu gewinnen, dass du das dann wirklich noch erzwingen kannst. Weil das erste Spiel, muss man ja ganz klar sagen, das war die große Enttäuschung gewesen. Und auch da musst du dann, sagen wir mal, die Werkzeuge als Team haben, aus so einem Tal wieder rauszukommen, und zwar innerhalb von wirklich wenigen Stunden. Dann, und das hat die Mannschaft geschafft. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man als Mannschaft während der Hauptrunde diese positiven gemeinsamen Erlebnisse hat durch Siege, Last-Minute-Siege, die man auch durchaus erlebt hat. Gegen Wolfsburg zum Beispiel hat man da ja in der Saison ein paar Mal auch wirklich so Last-Minute-Siege da hinbekommen. Also ich glaube, das ist unfassbar wichtig, dass man solche extremen Erlebnisse schon vorher macht, und das haben die Adler definitiv gemacht in dieser Saison, in der Hauptrunde, und das hat sie da durchgetragen durch dieses Viertelfinale.
Ich finde das Wahnsinn, wenn du davon sprichst, 5 Niederlagen in Folge zum Ende der Hauptrunde. Das ist für mich so weit weg, Anti. Da sagt man noch immer, in den Playoffs beginnt die Saison nochmal neu, da startet man bei Null und so sehe ich das auch. Also klar weiß ich, wovon du sprichst, dass die Adler hinten raus wirklich nicht so gut waren, aber wir befinden uns in den Playoffs, man denkt von Spiel zu Spiel, das ist für mich wirklich schon kilometerweit, das ist gefühlt Monate zurück, dass die Adler so eine Durststrecke haben, weil auch wenn du jetzt von dem Spiel 1 sprichst, wo sie nicht gut gespielt haben, wir haben ja gesagt, abhaken, ans nächste denken, wirklich so schnell wie möglich auch den Sieg verarbeiten, es geht wieder bei Null los und das ist das Geile an den Playoffs, dass du natürlich Durststrecken hattest, du hattest Täler, du hattest Höhen in der Hauptrunde, aber das zählt jetzt alles nichts mehr. Das ist völlig egal. Die Kölner Haie zum Beispiel, die waren auf einem 9-Spiele-Roadtrip, haben davon 5 gewonnen, 4 verloren, haben die letzten 2 Hauptrundenspiele phänomenal gespielt. Aber das zählt doch am Ende des Tages alles nichts mehr. Auch wenn du super mit einem Auswärtssieg in die Playoffs startest, 5 Spiele später bist du ausgeschieden. Und das ist was die Playoffs eben ausmacht. Geh von Spiel zu Spiel, hak das eine ab, guck wieder zum nächsten. Und natürlich brauchst du diese Erfahrungen aus der Hauptrunde, dass du sagst, wir wissen, dass wir Spiele drehen können. Da gibt es auch Jungs in der Kabine, die sagen, Jungs, denkt an Wolfsburg zurück, wo wir mit einem Last-Second-Tor das Spiel für uns entschieden haben. Das sind so Emotionen, Gefühle, Gedanken, die du wieder hochholst in dieser Playoff-Phase, dass du eben weißt, wir haben das schon mal geschafft. Das ist nicht das erste Mal, dass wir so ein Spiel drehen oder dass wir auch an uns glauben müssen, wenn wir das drehen wollen, weil wir diese Erfahrung eben in der Hauptrunde schon mal gemacht haben. Und jetzt, Anti, ist es aber auch so, dass man sagt, okay, wir müssen von dieser Euphoriewelle schon wieder ein bisschen runtersteigen, weil du musst dich jetzt auf einen nächsten Gegner konzentrieren. Den du jetzt bekommst, der hat nämlich dieses Negativerlebnis von diesem Last-Second-Ausgleich und Siegtreffer nicht gespürt, nicht erlebt. Die kommen auch auf einer riesen Euphoriewelle. Und jetzt frage ich dich, aktuell im Halbfinale, München qualifiziert, der ERC Ingolstadt und die Adler Mannheim, das ist Platz Nummer 1, 2 und 3 aus der Hauptrunde. Kommt da jetzt Straubing dazu mit Platz 4 oder, kurze Frage von meiner Seite, die Wahrsagerin in der Eishockeyshow bei Goldmann, Bandermann und Schwele hat nämlich vorhergesagt, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, was sie vorhergesagt hat, aber sie hat prognostiziert, ein Halbfinale wird spielen der ERC Ingolstadt gegen die Adler Mannheim. Und das andere Halbfinale wird gespielt zwischen dem ERC Red Bull München und den Grizzlies Wolfsburg. Sie hat dann auch weiter vorhergesagt, dass sich Wolfsburg und Ingolstadt durchsetzen werden. Und der deutsche Meister heißt dann ERC Ingolstadt. Jetzt nehme ich dich noch ein bisschen weiter mit in die Glaskugel der Wahrsagerin, die da in der YouTube-Live-Show aufgetreten ist, hat vorhergesagt, dass der Meister in der DEL 2 Dresden heißen wird. Dresden war 0-3 hinten in der Best-of-Seven-Serie gegen die Krefeld-Pinguine und Dresden hat gestern die Serie ausgeglichen. Da gibt's jetzt Spiel 7 am morgigen Dienstag. Inwieweit gehst du mit so einer, ich weiß nicht, wie man es nennen will, Anti-Wahrsagerin, Quacksalberin, wie auch immer, inwieweit gehst du damit? Morgen gibt's ja Spiel 7 in der DEL. Oder sagst du, nee, die Top 4 Teams setzen sich da durch? Was ist deine Prognose? Wie weit guckst du voraus? Wie weit lehnst du dich aus dem Fenster?
Also ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster. Das ist mein persönlicher Geschmack, meine persönliche Meinung. Also das, was ein Wahrsager oder Wahrsagerin sagt, wenn man solche Fertigkeiten hätte, dann würde ich sagen, würde man wahrscheinlich nicht Eishockey-Ergebnisse voraussagen müssen. Wenn ich wahrsagen könnte, dann würde ich mich damit nicht beschäftigen, dann würde ich mich mit Börsengeschichten beschäftigen oder sowas, wenn ich solche Fertigkeiten hätte. Also das ist, dieses Wahrsagen ist eher so, ich glaube, das ist ein Gag und der eine oder andere glaubt dran und der andere nicht. Also ich gehöre zu denen, die definitiv 0,0 daran glauben. Aber es ist ja auch, die Wahrscheinlichkeiten muss man auch sehen. Man ist ja gar nicht so weit entfernt davon, wenn man im Vorfeld sagt, naja, Ingolstadt kann sich durchsetzen, München kann sich durchsetzen und so weiter. So weit liegt man nicht davon entfernt. Also sagen wir es mal so, die Dame lag da jetzt relativ nah dran bisher. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Jedenfalls, also was man sagen muss, die Mannschaften, die sich jetzt durchgesetzt haben, haben das relativ souverän gemacht, weil sie jetzt also zunächst mal nur 6 Spiele gebraucht haben. Das muss man ja auch sagen. Das ist schon auch eine souveräne Leistung. Auch wenn die Spiele eng waren. Bremerhaven hat es den Münchnern schwer gemacht, keine Frage. Dann Ingolstadt hat auch es geschafft, 3-6 in 7-6 umzuwandeln gegen Düsseldorf. Also da waren schon Sachen dabei, wo man sagen muss, Mensch, das sind schon Spiele jetzt dabei, die jetzt auf uns zukommen, wo du es noch schwerer hast, irgendwie was zu prognostizieren. Das muss man ganz klar sagen. Du hast völlig recht, dass die Hauptrunde auch nicht mehr zählt. Da kann man nicht gucken. Aber ich habe mich gestern dabei erwischt. Man guckt, wie haben denn die Adler gegen Ingolstadt während der Saison gespielt? Das spielt aber gar keine Rolle. Aber irgendwie braucht man so einen Ankerpunkt irgendwie, dass man sagt, so Mensch, so ein bisschen einen Hinweis möchte ich haben. Aber der Hinweis, der bringt dir nichts, weil es, wie du gesagt hast, eine ganz neue Saison ist. Bill Stewart, der Coach der Adler, hat was ganz Interessantes gesagt. Er hat gesagt, also er arbeitet ja sehr viel mit Bildern und mit kantigen Sprüchen. Und da hat er zum Beispiel gesagt, wenn du in den Rückspiegel schaust und nicht durch die Windschutzscheibe, dann baust du einen Unfall. Und genauso ist es, wenn du in den Playoffs also zu sehr in den Rückspiegel schaust und guckst, was war, dann siehst du nicht mehr, was vorne passiert. Und deswegen solltest du da nicht hinschauen, sondern durch die Windschutzscheibe und gucken, was genau vor dir passiert. Und das ist das, was du dann eben auch dann auch in der Hand hast. Und deswegen also so es sind schöne Spielchen mit wer würde und Wahrsagerin hier und Überlegung da. Und ich glaube einfach, man muss abwarten, weil auch die Serie gegen Köln, das hätte niemand so voraussagen können, dass du Spiel 4 so gewinnst zu Hause, liegst hinten oder dann halt auch Spiel 6 in Köln, Spiel 5 war das, Entschuldigung, natürlich logischerweise mit diesem emotionalen Sieg, dann Spiel 6 in Köln, dass du das dann so gut dann noch hinten raus verteidigen kannst. Die Adler haben ja hinten raus nur noch verteidigt. Sie haben nichts mehr zustande gebracht. Köln hat mit aller Macht versucht, dann den Ausgleich noch hinzubekommen. Also das sind schon dann so Sachen, wo du sagen musst, das ist nicht prognostizierbar, das ist nicht irgendwie voraussehbar. Wer soll denn sowas voraussehen?
Also der Anti, jetzt haben wir es verstanden, guckt lieber durch die Windschutzscheibe als in die Glaskugel.
So,
in den Rückspiegel. Also ich freue mich sehr, dass es, wir zeichnen jetzt heute Montag auf, morgen gibt's noch Spiel 7 zwischen Straubing und Wolfsburg. Ich hatte im Gefühl, dass es dreimal Spiel 7 geben könnte in dieser Viertelfinalserie. Mhm. Jetzt haben wir es zumindest einmal, da gibt's morgen eben noch die Partie zwischen Straubing und Wolfsburg. Da bin ich gespannt, wer dann auf den ERC Red Bull München treffen wird. Und das werden tolle Halbfinalserien geben, definitiv. München ist ja ein bisschen holprig in die Serie gestartet, war 2-0 hinten gegen Bremerhaven und hat es dann, ich muss fast sagen, an die München-like runtergespielt. 4 Siege in Folge eingetütet, jetzt über 6 Spiele gegangen, haben jetzt auch eine Woche, genauso wie die Adler und der ERC Ingolstadt, sogar noch 2 Tage mehr, weil sie sich ja nach 5 Spielen durchgesetzt haben, Zeit, sich zu regenerieren, Wunden zu lecken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der komplette Trainerstab und das Management vom ERC Red Bull München morgen einschalten wird beim Spiel zwischen Straubing und Wolfsburg, weil man ja da definitiv den nächsten Gegner sieht. Und in der Serie Ingolstadt gegen Mannheim ist es natürlich sehr interessant. Mannheim startet jetzt erstmal auswärts. Ich denke, da wird man sich nicht unwohl fühlen, weil man ja zuletzt auch 3 Auswärtssiege geholt hat. Man hat ja kein Auswärtsspiel verloren in der Viertelfinalserie gegen Köln. Aber aus meiner Sicht trifft man auf eine qualitativ tiefer, besser besetzte Mannschaft und auch auf eine strukturiertere Mannschaft. Du hast mit dem ERC Ingolstadt einen sehr, sehr erfahrenen Torhüter mit Michael Garteig, anders als es Pankowski war. Und du hast aus meiner Sicht unglaublich offensiv starke Jungs in den Reihen des ERC Ingolstadt, wo es Mark French, der Trainer, aber geschafft hat, die wirklich in ein strukturiertes Korsett, möchte ich es fast sagen, Korsett zu packen, die wirklich im Kollektiv gut verteidigen, die neutrale Zone eng machen, sehr, sehr guten Fokus auf die Defensive legen, um dann gebündelt ihre Offensivstärke auch auszuspielen. Vor allem im Powerplay sind die stark. Und wer mir sehr, sehr gut gefällt, über den hat man zuletzt auch mal sehr lange gesprochen, ist ein Daniel Pieter, der da was lebt in Ingolstadt, was er so in seiner Profikarriere ja noch gar nicht hatte. Natürlich spielt er jetzt nicht sein erstes Jahr in Ingolstadt, aber er war ja lange in Krefeld. Krefeld hatte ja nicht so viel mit der Endrunde, mit den Playoffs zu tun. Und für mich blüht der unglaublich auf. Und du hast da wirklich eine Mannschaft mit sehr vielen Individualisten und Einzelkönnern, die jetzt aber als Team spielen. Und sowas ist für mich sehr, sehr gefährlich. Wie schätzt du den zukünftigen und nicht den zukünftigen, den Gegner ab Freitag dann ein? Und vor allem auch mit dem Thema, dass Mannheim erstmal auswärts startet.
Dass Mannheim auswärts startet, finde ich gut. Also finde ich, du hast gesagt, ein Hinweis ist sogar vielleicht ein Vorteil, weil du hast deine Auswärtsspiele in der Serie hier gewonnen gegen Köln, und zwar alle Auswärtsspiele. Das heißt, das ist kein Faktor. Du kommst in eine neue Kabine rein und richtest dich da ein und denkst so, jetzt geht's raus, wir spielen, und kannst es alles abschalten. Heimvorteil brauchst du in dem Fall nicht dringend. Der ist natürlich dann auch im zweiten Spiel, hast du ja dann auch wieder dann eben ein Heimspiel, wo dann deine Fans hinter dir stehen. Das ist das Ding, also das sehe ich genauso wie du. Und auch die Ingolstädter, die haben wirklich Top-Spieler auch, die sind als Kollektiv, funktionieren die besonders gut. Das sind keine Künstler auf Kufen, sondern das sind wirklich auch Spieler, die sehr, sehr mannschaftsdienlich spielen. Ob es jetzt ein Frederik Storm ist, der 43 Punkte hat in 49 Spielen, also quasi fast einen Punkt pro Spiel macht. Er ist unglaublich gut in Unterzahl, ist ein guter Überzahlspieler. Bei 5 gegen 5, bei engen Spielen, wenn du verteidigen musst, kannst du den Freddy Storm bringen. Wenn du noch ein Tor erzielen musst, kannst du den bringen. Und da hast du einige solcher Spieler, die dir eine enge Situation verteidigen können, aber auch eine enge Situation dann auch, wenn du ein Tor brauchst, spielen können. Und auch Daniel Pieter, da gebe ich dir 100% recht, der ist wird 37 dieses Jahr und ist einer, der vorausgeht, ein stiller, wie soll ich sagen, Leader, der vorne rausgeht und seine Taten einfach sprechen lässt, unheimlich stark am Bulli ist, Unterzahl sehr, sehr stark spielt und natürlich auch in den offensiven Momenten sehr gut ist, gute Übersicht hat. Also der ist auch einer, der eine Mannschaft mitführen kann. Dann hast du den Wojtek Stachowiak, du musst dir mal vorstellen, also in 56 Spielen, der hat alle Spiele gespielt, hat er 34 Punkte gemacht. Das ist klar, ich habe es noch im Hinterkopf, was in der Hauptrunde war, zählt nicht mehr, aber um den Spieler einzuordnen, einfach nur, jetzt musst du dir mal angucken, wie er letzte Saison performt hat. Ja, da hat er zwei Tore und drei Assists gehabt, 5 Punkte in 47 Spielen gemacht. Die Saison davor 3 Tore, 3 Assists, 6 Punkte gemacht. Also Mark French, der Coach der Ingolstädter, hat tatsächlich aus der Mannschaft sehr, sehr viel rausgeholt, auch aus Einzelspielern, aus den jungen Spielern. Der hat denen Vertrauen gegeben. Dieses Vertrauen hatten sie unter ihrem alten Coach nicht genossen. Ein Enriquez Morales hat 9 Tore, 8 Assists gemacht. Der hat in der letzten Saison, hat er da, was die Offensive angeht, kaum eine Möglichkeit bekommen, was beizutragen, weil er einfach so wenig Eiszeit hatte unter dem alten Coach. Hat er kein Tor, 6 Assists gemacht. Ja. Also er hat überhaupt sein erstes Tor für Ingolstadt in dieser Saison erzielt, ja, und dann gleich dann 9 Stück. Also das stützt die These, dass Mark French aus der Mannschaft sehr, sehr viel rausholen kann und entsprechend natürlich dann auch eine Dichte im Team geschaffen hat, auch Secondary Scoring dadurch geschaffen hat, dass du eben dieses Scoring nicht nur auf Wayne Simpson, der es immer richten musste in der Vergangenheit, mit natürlich ein paar anderen auch. Dann darf man Mirko Höflin nicht vergessen, der gut performt hat. Also das ist eine Mannschaft von guten Performern. Und das ist was, was mir so ein ganz kleines bisschen Sorgen macht, dass es so eine homogene Truppe ist, wo jeder auch seine Rolle hat und die auch ausfüllt. Und das muss man sagen, das ist besorgniserregend.
Es ist definitiv das Wort, das du benutzt hast, eine Mannschaft. Für mich, wie der ERC Ingolstadt auch die ganze Hauptrunde aufgetreten ist, es gab in vielen Vereinen gab's Verletzungen, Rückschläge, man hat viel über Frankfurt gesprochen, wir sind abgerutscht, weil sich bei uns Leistungsträger verletzt haben. Das hat der ERC Ingolstadt auch gehabt, aber man hat nicht so laut drüber gesprochen, man hat sich nicht beklagt, man hat nicht, ich nenne es mal, rumgepienst oder geweint, sondern man hat weiter gearbeitet und hat sich da von Anfang an oben etabliert, festgebissen und hat echt sehr, sehr gutes Eishockey gespielt. Aber ich bleibe auch dabei, wir befinden uns in einer neuen Phase der Saison, in einer anderen Phase der Saison. Man hat sich jetzt sehr, sehr gut durchgesetzt aus Ingolstädter Sicht gegen die DEG. Was für mich auch eine ganz tolle Serie war. Zwei sehr strukturierte Mannschaften, zwei defensive Mannschaften mit unglaublich starken Torhütern. Und da hat es der ERC Ingolstadt eben auch geschafft. Du hast das letzte Spiel angesprochen. Du bist 6-3 hinten, gleichst das Spiel aus, drehst es in der Overtime und marschierst eine Runde weiter ins Halbfinale. Und aber ich, Anti, glaube, dass man ganz, ganz tolle Erinnerungen aus Mannheimer Sicht an Serien gegen den ERC Ingolstadt hat. Dass man sich da definitiv nicht verstecken muss. Beide Mannschaften müssen sich nicht verstecken. Beide Mannschaften können offensiv Eishockey spielen. Die Adler waren über die gesamte Hauptrunde die defensiv stärkste Mannschaft laut Statistik. Da treffen zwei absolute Spitzenteams aufeinander. Ich freue mich richtig unglaublich auf diese Halbfinalserie. Ich freue mich auch, egal wer es sein wird, auf die Serie mit dem ERC Red Bull München. Ich glaube, der Busfahrer freut sich, wenn er nur nach Straubing muss. Alle werden sich ein bisschen ärgern, wenn es weitergeht Richtung Wolfsburg. Aber egal, wer das sein wird, Anti, das werden Spitzenserien. Also ich bin ganz ehrlich, wenn mich Leute fragen und ansprechen und sagen, Mensch, Ulle, was meinst du denn? Wie hast du das und das gesehen? Da sage ich immer, ich habe noch nie so viel Eishockey geguckt wie jetzt zuletzt. Oft ist es ja so, dass du sagst, naja, das entwickelt sich ja, das ist ein Selbstläufer. Da fehlt einfach so die Spannung. Aber ich habe mich selbst dabei erwischt, wie ich vergangenen Freitag, als es keine Konferenz gab in der ersten Playoff-Runde im Viertelfinale, Anti, ich habe den Fernsehschalter in der Hand gehabt. Ich habe hochgeschaltet, runter, zwei hoch, eins runter, weil ich mir gedacht habe, das ist ja Wahnsinn. Ich habe nebenbei Flashscore offen gehabt, habe gesehen, hier blinkt Großschuss, sofort zu dem Spiel. Also ich bin richtig elektrisiert. Ich finde das Wahnsinn, was da gerade los ist. So ein unglaublicher Spannungsbogen. Emotional war ich jetzt am Wochenende in Düsseldorf und habe das Finalturnier der U15 Jungadler Mannheim von meinem Sohn angeschaut. Du kennst es auch als Eishockey-Papa. Das Handy in der Hand, versuchen die Ergebnisse mit reinzukriegen und aber parallel gucken, was der eigene Sohn da macht. Um das vorwegzunehmen, die Jungadler U15 sind deutscher Meister geworden. Das ist ein Foto entstanden, Anti, das einen Ehrenplatz hier im Haus kriegen wird. die erste deutsche Meisterschaft, und da sage ich eben, wenn mein Sohn dann guckt und das gar nicht so richtig einordnen kann, sage ich, du weißt nicht, wie oft du noch deutscher Meister wirst in deinem Leben. Ja, jetzt bist du deutscher Meister geworden. Es kann sein, nächstes Mal U17, vielleicht verliert ihr das Finale. Vielleicht habt ihr im Hockey sagt man einen Bad Bounce von dem Puck, der vielleicht von dem Schlittschuh irgendwie ins eigene Tor geht. Sage ich, eine Meisterschaft ist nicht wie ein Geburtstag, der sich jährlich wiederholt, sondern feiert es, genießt es. Und da habe ich in viele leuchtende Augen geguckt. Aber wieder den Spannungsbogen zurückzuspannen zum DEL-Geschehen. Also das ist unfassbar, was da passiert, wie die Mannschaften Eishockey spielen, wie die performen. Und ich bleibe dabei, Anti, das kriegst du nicht hin in der Best of Three oder in der Best of Five.
Nein,
das ist nicht. Das ist einfach was. Du siehst die erste Playoff-Runde, wenn 7-10 spielt und 8-9. Okay, bei alle vier Mannschaften müssen starten, Spiel 1 und eine Mannschaft hat einen Matchball und die andere steht mit dem Rücken zur Wand. Jetzt, wenn du in eine 7er-Serie kommst, das baut sich auf. Du hast solche Emotionen wie in Spiel 5 einfach, wo du die elektrisieren, die das Stadion zum Kochen bringen, die alle mitreißen. Du guckst bei Social Media rein, was da los ist. Du warst live da, ich war nicht live da. Aber trotzdem erreicht einen das auch zu Hause. Und ich freue mich so unglaublich jetzt auf diese Halbfinalserie. Ich freue mich heute Abend auf Spiel 7. Spiel 7, das sind... Ich weiß noch, wir haben den Eishockey-Pokal, kannst du dich noch erinnern, Anti, als wir 2007 das Double geholt haben, wir sind Meister geworden und Pokalsieger. Wir stehen im Gang, gehen raus zum letzten Drittel. Das war gegen die Kölner Haie. Ich glaube, wir waren
Faschingsdienstag war das, ja.
Es stand unentschieden, irgendwie sowas. Und ich weiß nicht, ob es Colin Forbes oder Rico Vater war, der ist raus, wirklich den Schritt vor die Kabine gekommen und hat zu uns auf Englisch, hat er gesagt, Jungs, das sind die Spiele, auf die wir alle warten, die wir uns alle wünschen, die kommen nicht jeden Dienstag oder jeden Freitag oder jeden Sonntag. Heute geht's ins letzte Drittel und heute geht's um den Pokal, heute geht's um den Titel. Und das ist was, da sitzt jedes Kind daheim und sagt, ich möchte mal im Finale spielen, ich möchte mal den Pokal hochhalten. Und das sind diese Momente, für die du als Sportler lebst, für die du dich ja, für die du jeden Tag trainierst, für die du dich emotional aufbaust und dann mit breiter Brust rausgehen, nicht verstecken. Natürlich hast du Spieler, die wachsen in solchen Situationen über sich hinaus und manche sind ein bisschen, ich will nicht sagen überfordert, aber das ist Druck und Bill Stuart sagt es auch, also wenn du unter Druck Eishockey spielen kannst, das ist ein Privileg, das ist eine Auszeichnung. Mhm. Und da, wo sich jetzt die letzten 4 Mannschaften hinbewegen, das ist doch was Phänomenales, das ist was Geiles. Und ich will nicht, ich habe die körperliche Verfassung nicht mehr, dass ich sage, gib mir ein Trikot, gib mir Schlittschuhe, ich will mit raus. Aber das sind doch diese Momente, wo selbst jeder Fan, der sagt, heute ist Montag, der weiß doch jetzt schon, was er am Freitag macht. Die einen steigen im Bus, fahren mit nach Ingolstadt, die anderen haben sich verabredet oder gucken das in Ruhe zu Hause, weil sie den Kommentator miterleben wollen, fahren vielleicht morgen nochmal in den Getränkemarkt und decken sich ein kulinarisch. Und das ist doch sensationell. Du hast, bevor wir angefangen haben, die Podcast-Folge aufzuzeichnen, sagst du das Erste, was du sagst, Ulle, wo bist du am Freitag? Das ist doch jeder fiebert doch da schon hin und das ist, diese Phase der Saison ist einfach unfassbar geil.
Das ist genauso, das ist genauso, hast du es beschrieben, wie es auch in Eishockey Deutschland eben ist. Also jeder supportet da sein Team und das ist einfach und kriegt auch noch großen Sport auch geliefert. Das muss man ja auch dazu sagen. Also das ist schon sehr, sehr gut beschrieben von dir, das Ganze. Lass uns mal ganz kurz die Performance der Adler noch mal ein bisschen näher anschauen. Wir haben jetzt gesagt, die Ingolstädter haben Top-Performer und performen als Team. Also das ist eine gefährliche Konstellation, um das mal so zu sagen. Wenn wir uns die Adler anschauen, da gibt's eine Reihe, die Godet-Wolf-Plachter-Reihe, die auch sehr kritisiert wurde nach dem ersten Spiel im Viertelfinale nach diesem 0-4. Aber dann haben sie es den Kritikern gezeigt, was ja auch richtig ist. Man darf auch Jungs, von denen man was erwartet und die es nicht erfüllen, auch kritisieren. Und die haben aber sich da nicht beeindrucken lassen oder haben gesagt, ne Mensch, natürlich können wir es besser. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, alle drei zum Beispiel haben 6 Spiele gemacht und Wolf mit 8 Punkten, Plachter mit 7 Punkten und Godet mit 6 Punkten. Also das ist eine erste Reihe, die kann sich sehen lassen. Da kannst du sagen, ja, das ist eine erste Reihe. Das lässt sich direkt ablesen an den Punkten, die sie gemacht haben, an der Performance auf dem Eis. Also das ist schon bemerkenswert. Dann muss man auch sagen, dann gibt's eben diese McInnis, Jentsch und Rendulic-Reihe, die als zweite Reihe performt. Und die hat nicht ganz so viel Punkte gemacht wie die erste Reihe. Aber wenn man sich das anschaut, Tauro Jentsch mit 2 Toren, 1 Assist, dann Ryan McInnis, 1 Tor, 3 Assists und dann Borna Rendulic mit 1 Tor und 5 Assists. Also Borna Rendulic ist ja einer, der eigentlich von seinen Toren lebt. Aber ich finde, der bringt in dieser Reihe sehr, sehr viel Breite oder beziehungsweise ganz andere Aspekte rein, die man von Borna Rendulic eigentlich nicht so erwartet, aber so funktioniert's dann eben auch gut. Er übernimmt defensive Aufgaben, er kommt nicht mehr dazu, seine Stärken richtig auszuspielen. Seine Stärke ist natürlich sein Direktschuss, sein Schlagschuss, der ist brutal, aber er arbeitet unglaublich für das Team, für seine Reihe und macht dadurch auch Tauro Jentsch besser. Ich finde, er hat auch damals, als er mit Eisenschmied zusammengespielt hat, Eisenschmied auch Möglichkeiten gegeben, sich zu entfalten. Er gibt Tauro Jentsch Möglichkeiten, sich zu entfalten. Also ich finde, Borna Rendulic, den hat man, da haben ein paar Leute mich immer wieder angesprochen, Rendulic sieht man gar nicht, das stimmt nicht. Rendulic sieht man sehr wohl, allerdings eben nicht, dass das Netz hinten wackelt. Das hat nur einmal gewackelt bisher, nämlich im letzten Spiel gegen Köln. Ansonsten hat er aber sehr, sehr viele Assists hinbekommen und trägt sehr gut bei, auch defensiv in dieser Reihe. Und das macht Borna Rendulic sehr gut. Deswegen möchte ich ihn da ein bisschen hervorheben, weil wenn er noch dazu kommt, dann offensiv mehr beizutragen, sprich noch ein paar Tore zu erzielen, dann ist es eine Waffe, die ja schwer zu verteidigen ist, das muss man ganz klar sagen. Also von daher mache ich mir da wenig Sorgen. Es gibt niemanden, der nicht gut performt, sondern jeder performt innerhalb seiner Rolle sehr, sehr gut. Und dann hast du hinten einen 20-jährigen Arno Tiefensee stehen, der eigentlich, man neigt dazu, ihn nicht Arno Tiefensee, sondern Arno Tiefenentspannt zu nennen, weil der einfach Jetzt müsste man Christophs Gesicht sehen bei diesem schlechten Wortspiel von mir. Es sind sehr, sehr gute Anzeichen. Die Verteidigung performt sehr gut. Also es ist eine harmonische Truppe, das muss man ganz klar sagen, die natürlich auch sehr gefordert wurde und die Aufgabe gegen Köln sehr gut gelöst hat und jetzt eben wieder durch die Windschutzscheibe schauen muss und nicht mehr in den Rückspiegel und eben jetzt Richtung Ingolstadt schauen muss und sich da auch diese Woche vorbereitet. Also ich mache mir da wenig Sorgen, dass die Adler da irgendwie Probleme bekämen. Gefordert werden sie auf alle Fälle, aber keine Probleme bekommen. Probleme würde heißen, plötzlich performen die Jungs nicht mehr so, wie sie sollten und das Spiel läuft nicht mehr, wie es sollte. Also da mache ich mir keine Sorgen. Das heißt nicht, dass es nicht schwierig wird.
Um da mal auf Borna Rendulic einzugehen, das ist natürlich, du musst einen Weg finden, wie du unverzichtbar wirst oder sehr, sehr wertvoll, sagen wir es mal so, für eine Mannschaft, vor allem in dieser Schlussphase, in diesen Playoffs. Wenn du einer bist, der für Scoring zuständig ist, der Tore macht, dann bist du natürlich wichtig, weil du deine Mannschaft in Führung bringst, weil du Ausgleichstreffer erzielst, weil du einfach Tore machst. Wenn du jetzt aber in den Playoffs ausgeschaltet wirst. Ich meine, Gegner stellen sich ja auch sehr, sehr gut auf dich ein. Mannschaften haben da Jungs, die sie da entgegensetzen können oder gegenüberstellen können. Und wenn er jetzt gerade in einer Phase ist, wo er einfach nicht trifft, wo es einfach nicht so läuft, was das Toreschießen angeht, dann musst du halt einen Weg finden, was kann ich dann machen, um meiner Mannschaft zu helfen. Und du hast es angesprochen, Borna Rendulic arbeitet unglaublich gut in der Reihe, er bringt sich ein, er ist groß, er nutzt seine Größe, er arbeitet defensiv besser, er fährt Checks zu Ende, er nimmt Passwege weg und das ist halt was, was einen guten Spieler einfach auszeichnet, dass er sagt, okay, ich treffe gerade aktuell nicht, aber ich mache mich unverzichtbar für die Mannschaft. Ich stelle mich absolut in den Dienst der Mannschaft. Und das macht diese Reihe um Taro Jentsch, McInnes und Borna Rendulic wirklich gut. Deswegen macht es Spaß, denen zuzugucken. Die schalten nämlich auch wiederum Top-Reihen des Gegners aus, dass die Reihe um Plachter, Wolf und Godet, die gerade richtig gut funktioniert, eben auch so gut funktionieren kann. Da spricht man immer von Tiefe im Kader. Und das ist eben was, was die Jentsch, McInnes und Rendulic-Reihe gerade unglaublich gut macht. Ja, sie machen auch ihre Punkte, das gehört auch dazu, aber es ist gerade nicht so dieses, ich nenne es mal Scheinwerferlicht, in dem sie stehen, aber es geht aktuell tatsächlich um die Mannschaft, weil es bringt dir nichts, wenn du sagst, naja, wir sind in 7 Spielen im Viertelfinale ausgeschieden, aber in 7 Spielen habe ich 9 Punkte gemacht, an mir lag es nicht. Jeder, wirklich jeder Eishockeyspieler möchte am Ende dastehen und sagen, hey, in den Playoffs habe ich vielleicht nur 2 oder 3 Vorlagen gemacht, aber guck mal hier gibt es ein Foto, ein Meisterpokal und guck mal die Medaille, die um meinen Hals hängt. Das ist wirklich das ganz, ganz große Ziel. Und um auf deinen schlechten Wortwitz einzugehen, Arno Tiefensee, tiefenentspannt, der strahlt wirklich eine Wahnsinnsruhe da hinten aus. Er hat ja die Playoff-Serie nicht gestartet. Er ist ja nach 40 Minuten in Spiel 1 reingekommen und hat danach, ja, ich möchte fast sagen, so ein bisschen das Ruder übernommen und macht es unglaublich gut in seinen jungen Jahren. Für mich war es interessant zu beobachten, wie diese beiden jungen Torhüter in der Viertelfinalserie performen werden. Und da hat Arno wirklich sehr, sehr stark gespielt. Mirko Pankowski stand ihm gegenüber, der jetzt auch noch nicht so viel Playoff-Erfahrung hatte, aber da hat der Arno wirklich einen Riesenjob gemacht. Riesenkompliment hat die Mannschaft da auch getragen in vielen Situationen mit guten Saves und vor allem mit ganz, ganz viel Ruhe da hinten. Und jetzt geht's gegen einen mit Michael Garteig, der da schon sehr, sehr viel Erfahrung hat, der ein bisschen älter ist, auch schon international viel Erfahrung gesammelt hat, auch in den Playoffs. Da bin ich gespannt und ich finde, du hast es sehr, sehr gut formuliert. Die Mannschaft wird gefordert werden. Und was passiert, wenn dich jemand herausfordert? Du musst wachsen. Ja. Du musst wachsen von Spiel zu Spiel. Du musst wieder selbst 1-2% drauflegen. Ich bin mir auch sicher, dass wenn man jetzt mal in den Physioraum der Adler guckt, da wird sicher auch der ein oder andere Spieler liegen, der, ich sag mal, die ein oder andere Schramme mitgenommen hat aus der ersten Serie. Das heißt, wie gehst du mit diesen körperlichen Blessuren um? Wie gestaltest du jetzt deine Woche bis Freitag? Am Donnerstag fährt die Mannschaft los um Bill Stewart, quartiert sich dann ein. Das heißt, neues Hotel, neue Kabine, das sind Gegebenheiten, an die du dich sehr, sehr schnell gewöhnen musst, weil wir sind nicht mehr in der Hauptrunde. Da kann man jetzt sagen, wir kennen die Kabine, wir kennen das Stadion, aber wir sind jetzt im Halbfinale angekommen. Mhm.
Die Bedingungen sind anders plötzlich.
Die Bedingungen sind anders. Das sind jetzt nur noch 4 Teams, die da weiterspielen. Und Ingolstadt kommt auch auf einer großen Euphoriewelle. Spiel 6 zu Hause gewonnen, Spiel 1 zu Hause. Das heißt, die mussten jetzt nicht großartig viel reisen. Die mussten nicht viel umziehen. Die mussten nicht ein- und auspacken, sondern die sind jetzt da geblieben und wollen den Schwung definitiv mitnehmen. Und die haben es geschafft, eine Mannschaft zu knacken, die taktisch und vor allem defensiv sehr, sehr gut gespielt hat mit der Düsseldorf. Auf AEG.
Und jetzt einen starken Torhüter auch hat mit Haukeland.
Also, und treffen jetzt auf eine Adlermannschaft, die es geschafft hat, einen Weg in eine Serie rein zu finden, vor allem, und das muss man wirklich doppelt unterstreichen, vor allem auswärts. Also das wird ganz, ganz toll. Ich freue mich da riesig drauf. Das habe ich ja eben schon betont. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass so ein bisschen Gänsehaut ist. Ja, ich krieg das gar nicht weg. Ich krieg's aktuell gar nicht weg, aber da beziehe ich mich tatsächlich auf wirklich alle Serien, was da passiert ist. Und ich freue mich riesig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich riesig auf Straubing Wolfsburg, auf Spiel 7. Ich habe das Glück, dass ich mit dem Fernsehen da sein darf. Und wer schon mal am Pulverturm war und da Spiele gesehen hat, da wird's morgen richtig laut werden. Also das wird eine Atmosphäre werden. Ich werde aber auch parallel, weil ich es vorhin über die Wahrsagerin angesprochen habe, ich werde auch verfolgen, was in der DEL 2 passiert. Da gibt's nämlich zweimal Spiel 7, eben zwischen Krefeld und Dresden und zwischen den Ravensburg Tower Stars und dem EV Landshut, ist auch nochmal Spiel 7. Mhm. Also Hockeyherz, was willst du mehr? Hockeyherz, was willst du mehr? Wir haben im Hause Ullmann hängt jetzt eine Goldmedaille seit gestern vom U15 Eishockey-Endturnier und jetzt geht's gerade so weiter mit Spiel 7 und dann Halbfinale Spiel 1 am Freitag. Also phänomenal. Ich freue mich. Ich muss nur aufpassen, dass wenn ich in meine Schuhe schlüpfe, die hier im Eingang stehen, dass ich nicht aus Versehen zu den Schlittschuhen greife. Ich bin im Eishockey-Wahn.
Ich wollte es gerade sagen, Ulle, du wirst den Sommer wirklich brauchen, um dich zu erholen vom vielen Eishockey, dass du wieder klarkommst im Kopf, dass du wieder weißt, dass du es wieder auseinanderhalten kannst, weil momentan habe ich das Gefühl, du kannst das normale Leben vom Eishockey nicht mehr so richtig unterscheiden, wenn schon die Schlittschuhe gefährdet sind, angezogen zu werden, deine alten.
Ich muss Sommertraining machen, Anti. Ich muss richtig trainieren den Sommer, weil ja mein Abschiedsspiel ansteht. Also ich kann mich nicht erholen und zurücklehnen, sondern ich muss so hier gesehen, relativ schnell die Laufschuhe aus dem Schrank holen, Gewichte stemmen und auch ein paar Pucks schießen, dass wenn ich dann den Querpass kriege demnächst im November, dass ich das Ding auch reinmache. Also hier Hockeypause im Sommer im Hause Ullmann definitiv nicht.
Dann muss man es auf nächstes Jahr verschieben, dann deine große Pause vom Eishockey im Sommer, also den Mai bis Juli, dann nichts machen. Und dann wieder reinkommen, weil sonst, du musst den Kopf auch wieder freikriegen, das weißt du, ne? Du darfst definitiv dich nicht überfrachten.
Definitiv. Körperlich werde ich mich nicht überarbeiten, aber der Kopf muss frei sein für die anstehenden Aufgaben, sonst wird es schwierig.
So ist es. Wir lassen mal die Frage hinten raus jetzt mal weg, weil...
Nein, auf keinen Fall, Anti. Ich werde dir eine reinschieben, da kannst du sicher sein. Und zwar machen wir das ganz schnell, Anti. Meine Abschlussfrage an dich. Wenn du dich auf Spiele vorbereitest, wenn du weißt, heute ist Game Day, du musst mich jetzt nicht mitnehmen in deine Unterhosenschublade, aber hast du was, wo du sagst, die Adler spielen heute... Ich trage blaue Socken oder ich trage rote Socken und ich ziehe dazu ein weißes T-Shirt an, weil die Frage stelle ich dir aus dem Grund, weil ich so ticke. Ich habe immer so gearbeitet, wenn ich wusste, heute ist Spieltag, ich habe Socken gehabt, die waren blau-weiß-rot, dann habe ich die am Spieltag angezogen. Ich hatte dann auch zu meiner Augsburger Zeit natürlich das ein oder andere grüne Teil im Schrank und wenn ich wusste, wir spielen abends zum Beispiel in den roten Ausweichtrikots, dann habe ich das am Spieltag kombiniert, ob es die Socken waren, ob es das T-Shirt waren, tatsächlich auch manchmal die oder häufig die Boxershorts oder habe auf jeden Fall irgendwas getragen in Augsburg, war es recht kalt im Winter, dann habe ich das auch mal mit einem Schal kombiniert, wenn ich zum Pre-Game Skate, also zum Training in der Früh gefahren bin. Bist du auch so, also definitiv zu Adlerzeiten auch, ich wusste, wir hatten einen Anzug, wenn wir zum Spiel müssen, aber deswegen kann ich ja mit Socken zum Beispiel oder mit einem T-Shirt kombinieren.
Weißes T-Shirt, blaue Socken, einfach, rote Unterhose.
Richtig, das jetzt, du hast es
ich verstanden. Hab's erfasst.
Bist du auch so, dass du sagst, heute ist Spieltag, scheißegal, die schwarzen Socken, oder bist du dann so einer, der sagt, hey, ich habe doch auch hier Adlersocken in der Schublade, die sind es heute, wenn ich zu Spiel 1 nach Ingolstadt am Freitag fahre. Die kann ich nicht am Donnerstag anziehen, die sind es nämlich dann für Freitag.
Ich habe ja Pullis, Adler-Pullis und ich ziehe dann morgens schon den Pulli an. Nicht so, dass ich dann sage, so kurz bevor ich jetzt losgehe, dass ich dann den Pulli erst anziehe, sondern ich gehe dann schon morgens einkaufen mit dem Pulli. Ich habe den Pulli quasi die ganze Zeit an. Das mache ich, aber nicht denselben, sondern davon habe ich ein paar und die werden natürlich auch immer gewaschen. Also bei mir ist es tatsächlich so, das ist das Einzige, was ich mache. Ansonsten auch so Farbkombination. Ich bin halt modisch gesehen wirklich, da gibt's bessere
Abstiegskandidat.
Da spiele ich definitiv keine Champions League, was das angeht. Also von daher, aber diesen Pulli oder dann, wenn es ein bisschen wärmer ist, Polo-Shirt beziehungsweise T-Shirt habe ich dann immer den ganzen Tag dann schon an, so dass ich mich da ein bisschen eingrooven kann. Aber mehr nicht, also nicht so Farbkombination. Aber das ist eine gute Idee eigentlich. Das könnte ich auf meinen alten Tage dann doch noch machen. Also hättest du mir mal sagen sollen, so vor 15 Jahren irgendwann mal, mach das mal, probier das mal. Das bereue ich jetzt ein bisschen, muss ich sagen.
Also liebe Zuhörer, ab in den Fanshop, kauft euch Adler-Socken, kauft euch Adler-Utensilien, dass ihr den ganzen Tag, auch wenn es euer Arbeitsoutfit nicht erlaubt am Freitag, weil ihr vielleicht Hemd, Jackett, Bluse, Krawatte tragen müsst, dass ihr zumindest sagt, ich bin sockentechnisch voll spieltags eingestellt. Und wenn ihr im Fanshop seid, geht in den Ticketshop, kauft noch ein Ticket für mein Abschiedsspiel und kinky seid, wenn ihr schon Playoff-Tickets kauft und wenn ihr euer Geld loswerden wollt, dass ihr voll und ganz ausgestattet seid.
Also ihr seht schon, Ule ist nicht nur einer oder für mich der Top-Eishockey-Experte in Deutschland, sondern eben auch, muss man auch sagen, Multitalent, könnte auch Werbesprecher sein. Dem gibst du irgendeinen Text und der weiß genau, wer kauft, macht. Aber du verkaufst ja auch aus ganzem Herzen, muss man ja sagen. Du hast ja klar gemacht in der letzten Dreiviertelstunde gerade, wie sehr dich diese Eishockey-Saisonphase mitnimmt.
Definitiv. Also das ist ja, ich glaube, unser aller Leidenschaft, der Eishockeysport, und die Phase ist einfach die geilste Zeit. Ich fand den Slogan damals so passend, den die Liga benutzt hat, die geilste Zeit des Jahres. Und das ist, sieht man einfach in den Spielen, in den Emotionen, aber auch zum Beispiel die Zuschauerzahlen in der Lanxess Arena. In der Serie, ich finde es ja echt bitter, dass Köln und Mannheim, zwei Teams mit so einer Fankultur, mit so einer Base, auch mit der Größe der Halle so früh aufeinander getroffen sind. Mhm. Und ich bin auch ehrlich, ich finde es schade, dass die Eisbären nicht dabei sind. Die sind ja auch immer eine Wahnsinnsmannschaft in den Playoffs. Und vor allem haben die einen riesen Fansupport, eine große Halle. Das finde ich tatsächlich persönlich ein bisschen schade. Aber die Mannschaften, die sich über den Zeitraum der Saison so durchgesetzt haben und jetzt eben auch da stehen, wo sie stehen, haben sich das verdient, haben sich das erarbeitet und sind da völlig zu Recht. Natürlich spreche ich da aus dem Herzen. Also das ist ja auch meine ganz große Liebe. Und das ist... Hätte ich nie gedacht, dass das einen so emotional auch noch mitnimmt. Ich war dann doch immer ein bisschen, ich will nicht sagen reservierter, aber kühler vielleicht. Ein bisschen cooler hört sich besser an. Cooler, als ich selber gespielt habe, weil du ja deine Emotionen wirklich bündeln musstest. Ja. Aber jetzt da so mitzugehen, diese Gesichter zu sehen, diese Jubel und die wachsenden Bärte. Also ich find's genial und freu mich riesig auf Spiel 7 und dann auf Spiel 1 in der Halbfinalserie.
Ich auch. Ulle, wir bleiben in Kontakt. Uns wird man dann auch hier weiterhören.